Jesus nachfolgen, was heißt das? Welche Schätze beinhaltet das? Welche Verheißungen? Und welche Herausforderungen hat das? Wir haben in den letzten 3 Wochen dazu einiges schon gehört. Wir haben gehört, dass wir eingeladen sind, dort zu Hause zu sein, wo Jesus daheim ist, nämlich im Haus Gottes, in seinem Vaterhaus. Wir können eine tiefe Liebes- und Vertrauensbeziehung zum himmlischen Vater haben, so wie Jesus selbst. Dann haben wir gehört, Jesus nachfolgen, das heißt auch ein Leben zu leben, was mit Gottes Kraft und was mit seinen Verheißungen wirklich rechnet. Ein Leben voller neuer Möglichkeiten. Und am letzten Sonntag ging es darum, aus der Verbindung mit dem lebendigen Herrn heraus Dinge zu tun, die wie aus einer anderen Welt kommen. Das Böse überwinden und sogar die Feinde lieben. Wer Jesus nachfolgt und auf sein Wort hin handelt, der erlebt Gottes lebensverändernde, befreiende Kraft im eigenen Leben und auch im Leben von anderen. Und heute nun, Jesus nachfolgen, das hat auch einen Preis. Darum soll es heute Morgen gehen. Mitte Januar, als die Brände in Los Angeles auf ihrem schrecklichen Höhepunkt waren, da kursierte folgendes Foto in den sozialen Medien. Ein völlig intaktes Haus inmitten niedergebrannter Grundstücke. Und versehen war es mit einem Kommentar: Seht selbst, Gott schützt seine Kinder. Das ist das Haus eines Christen in L.A., Kalifornien. Während die Feuer um ihn herum die Häuser um ihn herum durch Feuer zerstört wurden, blieb sein Haus unberührt. Gottes Versprechen in Psalm 91, Vers 1 bis 6 wurde erfüllt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr dieser Christ vor Freude weinte, weil er wusste, dass er von Gott beschützt wurde. Wahrlich, Gott ist unsere Zuflucht. Und dieses Foto wurde immer wieder geteilt und mit Kommentaren versehen wie: Gott belohnt Vertrauen. Wenn Gott mit uns dann kann uns selbst ein Feuer nichts anhaben und so weiter. Es gibt allerdings mindestens 2 Probleme mit diesem Bild und auch mit seinen Kommentaren. Das erste ist, dass dieses Foto ein Fake ist. Es ist kein Luftbild aus Kalifornien, sondern es ist ein KI-generiertes Bild. Zunächst glaubte man, dass dieses Foto aus einem anderen Kontext kam, was ja häufig die Geschichte hinter Fake-Bildern ist. Aber wenn man genauer hinschaut, auch die Bäume um das Haus herum haben angeblich keinen Schaden genommen. Das ist ja schon problematisch genug, dass uns immer wieder Bilder über den Bildschirm flattern, die schlicht einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Noch problematischer finde ich allerdings die Aussage, die hinter diesen Kommentaren steckt. Die ging nämlich ungefähr so: Wenn du Christ bist, dann beschützt dich Gott vor solchen Feuern, während andere nicht beschützt werden. Eine ähnliche Folgerung wäre: Wenn ein Flugzeug abstürzt und alle Passagiere ums Leben kommen, dann war kein Christ darunter. Sonst wäre er entweder noch am Leben oder das Flugzeug wäre nicht abgestürzt. Bewahrt Gott seine Kinder tatsächlich vor Verkehrsunfällen, vor Amokläufen, verirrten Geschossen im Krieg oder vor Erdbeben? Oder mal eine Nummer kleiner. Hast du die Sicherheit einer glücklichen Ehe, gesunden Kindern, Erfolg im Beruf, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist? Werden alle deine Charakterschwächen und deine Verletzungen aus der Kindheit geheilt, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Gibt es ein Versprechen von Jesus, dass wir allezeit glücklich sein werden und dass wir ein rundum heiles Leben führen werden, wenn wir Jesus folgen? Oder könnte sogar das Gegenteil der Fall sein, dass wir es mit manchen Schwierigkeiten und mit Leid zu tun bekommen, gerade weil wir Jesus Nachfolger sind? Schwierigkeiten, die wir ohne diese Nachfolge womöglich gar nicht gehabt hätten. Hat Nachfolge seinen Preis? Ich lese uns aus Matthäus 11. kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Kommt her zu mir. Diese Sätze von Jesus, die er vermutlich vor einer großen Menschenmenge gesprochen hat, werden auch der Heilandsruf genannt. Jesus ruft hier die Menschen zu sich, kommt her zu mir, und er zeigt ihnen, was es mit sich bringt und welche Folgen es hat, wenn man ein Nachfolger ist, wenn man ein Jünger ist. Ein Jünger oder ein Auszubildender, das ist jemand, der sich entschieden hat, mit einer anderen Person unter bestimmten Bedingungen zusammen zu sein, damit er fähig ist, das zu tun, was diese Person tut, oder das zu werden, was diese Person ist. Und auf Jesus bezogen bedeutet es, so wie er, das Königreich der Himmel zur obersten Priorität zu machen. Jesus verkörperte dieses Himmelreich mit all seinen auf den Kopf gestellten Prioritäten, und er machte Türen in dieses Reich auf. Er setzte die Kräfte dieses Königreichs zugunsten aller Menschen ein, und er brachte Heilung, Annahme, Licht und Freude zu den Menschen. Als Jünger Jesu, als seine Nachfolgerin, bin ich mit Jesus zusammen, aus freier Entscheidung und aus Gnade. Und ich lerne von ihm, wie man dieses Reich lebt. Das ist der Grundgedanke von Nachfolge. Ich lerne von Jesus, mein Leben so zu führen, wie er es tun würde, wenn er an meiner Stelle wäre. Mein ganzes Leben, mein reales Leben, dieses Leben, was Gott mir geschenkt hat, was für mich am 7. Mai 1965 begann, das stelle ich ihm zur Verfügung. Und denen, die seine so als Nachfolger leben möchten, denen gilt diese Einladung. Kommt her zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Weil das ist der Zustand, in dem Nachfolger oft sind. Wir gehen nicht von Sieg zu Sieg oder von Höhepunkt zu Höhepunkt. Wenn wir ehrlich sind, wir sind doch oft am Ende und abgearbeitet und mutlos oder mühselig und beladen, so wie es die Luther-Übersetzung sagt. Worin besteht jetzt die Einladung von Jesus? Kommt her zu mir und ich nehme euch alle Lasten ab. Will Jesus all das Schwere, woran wir leiden, alles, was uns Schwielen an den Händen macht, will er das von uns abnehmen? Manche Übersetzungen von diesem Vers suggerieren das. Ich nehme euch alle Lasten ab und ihr werdet leicht durchs Leben gehen. Aber Jesus sagt, ich will euch Ruhe gewähren. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken, damit ihr das tragen könnt, was ihr tragen müsst. Die Verheißung ist nicht, dass alles Schwere von uns genommen wird. Es ist so, auch Christen brennen die Häuser ab. Auch Christen erleiden Krankheiten. Auch Christen kennen Einsamkeit und Zurückweisung. Aber es gibt jemanden, der das mitträgt. Es gibt den Heiland, der diese Gefühle kennt und der darum weiß. Wenn wir ihm klagen, was für eine tiefe Traurigkeit uns manchmal erfüllt, er kennt das. Er kennt dieses Gefühl. Wenn wir ihm sagen, wie weh uns unser Körper manchmal tut, Jesus wird verständnisvoll nicken und sagen, kenne ich. Wenn wir Unfreundlichkeit und Abweisung erleben, Jesus kann jede Zurückweisung nachvollziehen, weil er hat sie selber erlebt. Ich vermute, jeder hat etwas, was ihn oder sie auf diese oder jene Weise leiden lässt. Und diese Lasten können genauso wie die großen Tragödien des Lebens schwere Lasten sein. Eine Last ist ja besonders schwer, wenn wir sie alleine tragen müssen. Oder wenn wir zumindest das Gefühl haben, ganz alleine damit zu stehen. Aber die gute Nachricht für jeden Nachfolger ist, Jesus ist gekommen, um uns einzuladen, unsere Last mit seiner zu verbinden. Unser Leiden mit seinem zu verbinden und unseren Schmerz mit Gottes Schmerz zu verbinden. Es ist eines der großen Geheimnisse, wie wir das Leiden und den Tod von Jesus betrachten können. Nämlich, dass er allen Schmerz und alle Gebrochenheit und alle Schuld und alle Schuldgefühle durchlebt und ans Kreuz emporgehoben hat. Die gesamte Menschheit und dich und mich mit eingeschlossen. Wir sind in das Geheimnis von Jesu Leiden und Tod mit einbezogen. Er hat alle Gebrochenheit, alle Sterblichkeit und Verwirrung erlebt und sich tiefer mit der Menschheit verbunden, als wir uns das vorstellen können. Es gibt kein menschliches Leiden in mir oder in irgendjemandem sonst auf der Welt, was nicht Gott selbst in Jesus auch gelitten hätte. Er empfand den Schmerz und sogar den Todeskampf selbst. Jesus leidet auch schon mit, als er während seines Dienstes Menschen zum Beispiel sterben sieht. Den jungen Mann, der seiner Mutter, die Witwe war, unter den Händen wegstarb. Oder seinen Freund Lazarus, der aus dem Leben gerissen wurde. Er weint um sie. Und bei diesen Gelegenheiten nimmt Jesus dann sogar etwas vorweg, was sich dann in seiner Auferstehung Bahn bricht. Die Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr am Ende seid, die ihr abgearbeitet seid und mutlos, bedeutet vor allem, vor Jesus zuzugeben, dass es so ist. Zuzugeben und anzuerkennen, woran wir leiden. Und das nicht vor ihm zu verheimlichen, was schwer ist an unserem Leben. Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet, hab den Mut, deinen Schmerz und deine Last anzusehen. Ignorier das nicht, leugne das nicht, tu nicht so, als ob es das nicht gibt. Geh nicht drüber weg und sag, muss ja, geht schon. Bekannte Antwort hier im Ruhrgebiet, wenn man fragt, wie geht's denn? Ja, muss ja. Diese Antwort erwartet Gott nicht von dir. Er erwartet Ehrlichkeit. Halte das, was dir weh tut, Jesus hin. Bring es mit ihm in Verbindung. Das Gebet bietet dir so eine Möglichkeit. Wenn wir aussprechen, was weh tut, und es Jesus hinhalten. Das können wir auch mit anderen zusammentun, zum Beispiel heute auch nach dem Gottesdienst. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann können wir ihm diese Lasten, diese Schmerzen, diese Erfahrungen bringen. Halte deinen Schmerz nicht vor Jesus verborgen, sondern erlaube ihm, dir Ruhe und Erleichterung zu geben. Genauso, wie es das Joch tut. Ein Joch ist die Verbindung zwischen zwei Zugtieren. Das ermöglicht ihnen, im Gleichtakt zu gehen. Dann ist das, was man zu tragen hat und zu ziehen hat, nicht mehr so schwer. In unserer Übersetzung wird das so ausgedrückt. Lebt im Einklang mit mir. Das ist Jesu Einladung. Lebt so, wie ich mein Leben an deiner Stelle leben würde. Voller Sanftmut gegenüber allen. Und voller Demut. Wenn ihr im Gleichklang mit mir lebt, wird euer Leben zur Ruhe kommen, verheißt Jesus. Und diese Ruhe, die meint nicht Ablenkung oder Entspannung, die ich an einem Tag im Spa oder in der Therme erlebe, sondern sie meint tiefen Frieden, Shalom, Erlösung, nach Hause kommen. Der Heilandsruf, der enthält aber noch eine weitere Einladung. Die erste war, lass mich mit dir fühlen. Lass mich deine Last mittragen, sagt Jesus zu dir. Und die zweite ist, trage mein Joch. Trage meine Last, sagt Jesus zu dir. Wir sind eingeladen, Jesu Last zu tragen. Eine Last, die leicht ist, was er gleich verspricht. Ist ja eigentlich schon Widerspruch in sich, oder? Eine Last ist nun mal schwer. Sie hat Gewicht. Aber Jesus nimmt uns in diese Spannung mit hinein, dass seine Last, sein Joch leicht ist. Die erste Verheißung ist, ich bin an deiner Seite, in allem Schmerz, in allem Leid. Die zweite Einladung ist, wo hätte Jesus dich denn gerne an seiner Seite? Wo trägt Jesus denn schwer an der Last dieser Welt? Und wo möchte er mein Mitfühlen? Ich nehme euch mal mit in eine Szene, in der Jesus Schweres zu tragen hatte. Es ist am Vorabend seiner Hinrichtung, sein letzter Tag in Freiheit. Angesichts der Quälerei und der Schmähungen, die ihn erwarten werden, sehen wir einen ganz und gar menschlichen Jesus. Die letzte Mahlzeit mit seinen Jüngern war vorausgegangen, schwere Gespräche. Und am Ende des Abends gehen sie in einen Garten. Jesus bittet den Großteil seiner Jünger, auf ihn zu warten. Und drei nimmt er ein Stück weiter mit und bittet sie, mit ihm zu wachen und zu beten. Jesus ist erschüttert. Angst ist in seine Seele gekrochen. Was bevorsteht, wird ihm unendliche Schmerzen bedeuten. Und so betet er voller Vertrauen: Aber, du bist doch mein Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und er lässt in keinem Moment die Hand dieses himmlischen Vaters los, aber Tränen strömen über sein Gesicht. Und dieses Gebet wird nicht erhört. Nein, Jesus muss den bitteren Kelch bis zum Ende trinken. Aber dann sind da noch diese drei Freunde, diese drei Nachfolger. Und Jesus geht zu ihnen zurück. Mir geht's so dreckig. Bitte betet mit mir. Ich brauche euch jetzt. Bitte bleibt an meiner Seite. Und sie schaffen es nicht. Die schlafen immer wieder ein. Er muss allein durch dieses finstere Tal. Seine Freunde versagen. Sie sind nicht da, als er sie am dringendsten gebraucht hätte. Jesus war immer für sie da, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Gib uns das, schenk uns jenes, mach uns gesund, segne unsere Arbeit, gib uns Brot und bitte auch Kuchen, schenk uns freundliche Ehepartner und freundliche Kinder, beschütze uns auf Reisen, verzeih uns unser Versagen, lass unsere Gemeinde wachsen, mach dies, mach jenes, sei bei uns bis ans Ende der Welt. Aber die Jünger, die packen es in diesem Moment nicht, bei Jesus zu sein. Sie schlafen. Dabei bittet sie Jesus nur, zu wachen und zu beten. Er bittet sie nicht, mit ans Kreuz zu gehen. Petrus, Johannes, Jakobus, so heißen diese drei Nachfolger, die müssen am Ende in den Abgrund ihrer Seele schauen. Und sie erleben doch, dass Jesus sie nach seiner Auferstehung wieder als seine Freunde und Nachfolger ansieht und ihnen Wichtiges anvertraut. Seine Bitte, wacht mit mir, die bleibt allerdings bestehen. Das bleibt ihr Lernfeld. Auch wenn es beim ersten Mal ganz und gar in die Hose gegangen ist. Gute Freunde, die erkennt man daran, dass sie mit in die Tiefen ihrer Freunde hinabsteigen. Sie lernen nicht nur zu bitten, Jesus, bitte tu du was für uns. Hilf uns, tu bitte dies und jenes. Sondern sie fangen auch an hinzuhören, wenn Jesus sagt, sei du doch bitte bei mir. Sei bei meinem Leiden, wenn ich um diese Welt weine, wenn mich Kriege und Verfolgung erschüttern, wenn ich verzweifelt bin über Kinder auf der Flucht. Sei bei mir, wenn ich daran leide, dass Menschen ihr Leben gegen die Wand fahren. Sei bei mir, wenn ich einem trauernden Menschen beistehe. Sei mit mir, wenn ich einen Menschen berühren möchte, der in sich selbst gefangen ist und der keinen Ausweg mehr sieht. Geh mit mir, wenn ich den Menschen begegne, die sich einen Einkauf nicht mehr leisten können. Sei an meiner Seite, wenn ich den Heimatlosen Trost spende. Das ist Freundschaft mit Jesus. Das bedeutet, seine Last zu tragen und sich von seiner Sanftmut und seiner Demut anstecken zu lassen. Nicht jeder kann das in gleichem Maße. Wir haben Menschen in unserer Verwandtschaft, die fahren seit 3 Jahren alle 2 Monate für eine Zeit in die Ukraine und unterstützen Menschen mit praktischer Hilfeleistung, mit psychologischer Hilfe. Die halten Hände und trösten und ermutigen. Als sie damit begonnen haben, haben wir nur den Kopf geschüttelt. Wer reist denn schon freiwillig in ein Kriegsgebiet? Alle wollen doch nur raus, wenn es eben geht. Aber die fuhren immer wieder in die entgegengesetzte Richtung mit ihrem klapprigen VW-Bus, voll beladen mit Hilfsgütern. Und irgendwann sagte mein Mann zu mir, Andreas und Sabine, die gehen dorthin, wo es weh tut. Das haben die doch immer schon gemacht. Sie haben mit Drogenabhängigen gearbeitet und so manchem geholfen, aus der Sucht rauszukommen. Sie sind zu Prostituierten gegangen und sie haben ihnen Wertschätzung und Weihnachtsgeschenke gebracht. Sie haben versucht, Wege aus der Prostitution und Sklaverei zu zeigen. Und im Moment ist der schmerzhafteste Ort die Ukraine. Wo hätte Jesus dich gerne? Wachsam und betend und mitfühlend und aufopfernd und liebend an seiner Seite. Wo bist du eingeladen, sein Joch mitzutragen und seine Last an dieser Welt? Ich lese uns den Bibeltext noch einmal vor und ihr Musiker könnt gerne schon mal nach oben kommen. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Und wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Ja, Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge hat auch ihren Preis. Und Nachfolge fordert immer wieder dazu auf, die Richtung des Fragens zu ändern. Wo möchtest du mich bei dir haben, Jesus? Wir wollen das nachklingen lassen in dem Lied Nimm mich mit. Und ich bin gespannt, an welcher Stelle du das zu deinem eigenen Gebet machen kannst.